Rund 200 Friedensfreunde und Friedensfreundinnen demonstrierten am Samstag gegen die Bundeswehrausstellung Unser Heer in Emmendingen. Parallel zur Demo erfreute sich die Bundeswehr-Propagandaschau leider großer Beliebtheit von spielenden Kindern auf Panzern und anderem Kriegsgerät. Kultusminister M.V., dessen Empfehlung an die Emmendinger Schüler und Lehrer im Klassenverband die Propagandaschau zu besuchen, war allerdings und Gott sei Dank ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Der Kultusminister hatte nicht mit den Herbstferien gerechnet. So blieb zumindest dieser geschlossene Ansturm der Schulen aus. Auf der Kundgebung am Samstag sprachen Vertreter verschiedener Friedensgruppen. Unter anderem übte auch der DGB-Kreisvorsitzende Dresen Kritik am Emmendinger Oberbürgermeister, der ohne den Gemeinderat zu fragen diese Militarisierungsmesse der Bundeswehr nach Emmendingen holte. Während der gesamten Bundeswehrausstellung vom 21. bis 25. Oktober führten Emmendinger Friedensaktivisten, Aktivistinnen rund um die Uhr eine Mahnwache am Ausstellungsgelände durch.
Ja, Friedensengagement kann man auch noch anders in dieser Woche betreiben. Ein Tag für den Frieden nach Straßburg. Unter diesem Motto ruft die Freiburger Friedensliste alle, die Zeit und Lust haben, auf, einen Nachmittag nach Straßburg zu fahren, um dort diese schöne Stadt, wie sie schreiben, kennenzulernen und gleichzeitig etwas für den Frieden zu tun. Warum? Am 28. Oktober, das ist der nächste Mittwoch, will nämlich die Bewegung für den Frieden, Mouvement de la Paix, mit möglichst vielen Menschen eine Menschenkette rund um den Sitz des Europaparlaments in Straßburg bilden. Also wer Zeit und Lust hat, das Friedensprogramm besteht aus einer Menschenkette, wie gesagt, Kundgebung mit Essens- und Informationsständen der Friedensbewegung und die beginnen um 17 Uhr und den Freiburger Teilnehmern, so schreibt die Friedensliste, bleiben dann noch 2 Stunden vorher, um sich in Straßburg umzusehen, einzukaufen. Nochmal der Termin, es gibt einen Bus, der fährt ab um 13.30 Uhr am Busbahnhof, dazu gibt es im Vorverkauf Karten im Friedensbüro bei Hecker Buchhandlung und Just Fritz. Die Rückfahrt ist um 20 Uhr, Kosten tut das ganze Ausflugsfriedensengagement 2x2 D-Mark zum VAG-Demonstrationspreis.
Das CDU-Landesmediengesetz hält wirklich, was es noch nie versprochen hat. Dazu jetzt einige Bemerkungen. Seit gut einem Jahr können wir Land auf und Land ab in Baden-Württemberg beobachten, wie die CDU sich und ihrem Klientel aus Wirtschaft, Verlagen und Industrie die Privatrundfunkfrequenzen zuschachert. Die erste Lizenz in Baden-Württemberg überhaupt bekam schon Anfang des Jahres der brühwarme Kommerzsender Hochrheinantenne 2 in Bad Säckingen. Geschäftsführer, der ehemalige Pressesprecher von CDU Wallmann und weitere CDU-Spezies aus der Region um Waldshut. Und so ging es Lizenz um Lizenz in Baden-Württemberg weiter. Der vorläufige Höhepunkt, die Lizenzvergabe an das Blauen Radio, das noch dieses Jahr den Raum zwischen Offenburg und Basel vom Schluchsee bis ins Elsass bestrahlen möchte. Lizenznehmer, eine Betreibergesellschaft aus den Medienriesen Burda und Holzbrink und regionalen Wirtschaftsverbänden, die vom CDU-Politiker Reddemann aus Kirchzarten zusammengezimmert wurde. Wo bleibt da die Meinungsvielfalt oder gar Meinungsfreiheit? Nun, diese Frage wirkt angesichts der Gesamtentwicklung nur noch peinlich oder lächerlich. Ja, und wo bleibt die Lizenz für Radio Dreieckland? Nun, in Freiburg scheint diese sonst flotte Frequenzvergabe der Landesanstalt überhaupt nicht leicht von der Hand zu gehen. Nun, die Probleme liegen auch auf der Hand. Ein freies Radio wie Radio Dreieckland sieht das Landesmediengesetz eigentlich überhaupt nicht vor. Es wurden genug Hürden und Prüfungen aufgebaut, um eine Lizenzierung von RDL zu behindern, beziehungsweise zu verhindern. Nun zäh wie ein Kaugummi klebt der Lizenzantrag von Radio Dreieckland in den Aktenstößen der Landesanstalt zwischen den Hochglanzdrucksachen der Kommerzsender. Alle noch so penibel ausgearbeiteten sogenannten Prüfungshürden wurden mit viel Geduld, Gutmütigkeit und Wohlwollen von der Radio Dreieckland Betriebsgesellschaft genommen, jede Nachfrage zufriedenstellend zuerst mal erledigt. Nach dieser ermüdeten Prozedur hätte es doch dann erstmal flott mit der Lizenzierung vorangehen können. Von wegen. Jetzt gibt es außer Radio Dreieckland noch die Badische Zeitung und das kommerzielle Nachfolgeprojekt des unsäglichen Stadtradios Freiburg, jetzt Freiburg 1 genannt, die sich um die zwei zur Verfügung stehenden Frequenzen in Freiburg streiten. Und bisher kam es nicht einmal zu einem Gespräch über eine mögliche Regelung der Frequenzprobleme in Freiburg und auch nicht auf Einladung der Landesanstalt für Kommunikation, weil die Badische Zeitung wirklich alles bisher getan hat, um die Lizenzvergabe in Freiburg zu verhindern. Weder Badische Zeitung noch der sogenannte Freiburg 1 haben bisher ihren Frequenzantrag, ihre Senderabsichten, ihre Finanzierung und so weiter überhaupt veröffentlicht. Die Badische Zeitung hat sich im letzten Jahr bis heute zu ihrem eigenen Lizenzantrag nicht einmal in ihrer eigenen Zeitung geäußert. Sie hat aber immer alles unternommen, Radio Dreieckland öffentlich in Misskredit zu bringen und gleichzeitig eine völlige Informationssperre über Pressemitteilungen des Projekts verhängt. Nun dazu mehr zu sagen, ist an dieser Stelle eigentlich müßig. Doch was Radio Dreieckland seit einem Jahr verlangt, scheint jetzt tatsächlich wahr zu werden. Die Landesanstalt für Kommunikation hat für kommenden Freitag, den 30. Oktober 1987, alle Lizenzbewerber aus Freiburg zu einem verbindlichen Gespräch über die Aufteilung der Lizenzen nach Stuttgart eingeladen. Theoretisch hat die Landesanstalt auch die Möglichkeit, bei keiner freiwilligen Einigung der Sender selbst eine Frequenzaufteilung für Freiburg vorzunehmen. Falls die Badische Zeitung dieses Gespräch nicht wieder boykottiert, werden nach dem Freitag jedenfalls erstmals die Karten einigermaßen klar auf dem Tisch liegen. Zur Beratung und zur Beschlussfassung über das eigene Vorgehen lädt der Freundeskreis zwei Tage nach der Stuttgarter Sitzung am Sonntagabend, den 1. November 1987, um 20 Uhr in Freiburg in die Fabrik in der Habsburger Straße 9 ein. Dort muss die Mitgliederversammlung sich verbindlich zu den Entscheidungsvorschlägen aus Stuttgart verhalten. Wir bitten deshalb alle Interessierten, diese Versammlung zu besuchen.
Ein Stück Luft ist in einer Auflage von rund 10.000 Exemplaren unter die Leute zu bringen. So heißt das Infoblatt zur Startfinanzierungskampagne von Radio Dreieckland. Um Räume auszubauen, Studios einzurichten, Arbeitsmaterial zu kaufen und vieles mehr, braucht Radio Dreieckland viel Geld. In diesem unterhaltsamen und informativen Infoblatt Ein Stück Luft ist alles genau erläutert. Bitte holt euch Infos aus dem Büro des Freundeskreises Radio Dreieckland e.V. in der Habsburger Straße 9 in der Fabrik in Freiburg. Verteilt diese Blätter auf Veranstaltungen, bei Infotischen und anderen. Das gleiche gilt für die Mitgliederwerbung des Freundeskreises. Das freie Radio kann nur durch die Mitgliederfinanzierung materiell überleben. Also, wer es immer noch nicht ist, werdet jetzt Mitglied, werbt Freunde und Bekannte. Das Freundeskreisbüro ist von 10 bis 12 täglich bis Freitag, Montag bis Freitag besetzt. Infos dort unter der bekannten Telefonnummer 55 24 55. Am Wochenende hielt die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes, in der Frauen gegen Grundrechtsverletzungen an Frauen arbeiten, ihr bundesweites Treffen ab. Vorrangiges Thema war die Arbeit der Tübinger Terre des Femmes-Gruppe gegen die Machenschaften des Bekleidungsfabrikanten Adler in Südkorea. Dort nennen sie sich Modern Flash oder sowas. Ein seit längerem bestehendes Angebot Adlers an die Tübinger, sich auf seine Kosten vor Ort kundig zu machen, das heißt die Verhältnisse kräftig vernebelt dargestellt zu bekommen, wurde abgelehnt. Stattdessen werden zwei Frauen der Gruppe zusammen mit einer Koreanerin am 10. November in eigener Regie die betroffenen Arbeiterinnen besuchen, um die neuesten Entwicklungen zu dokumentieren. Tatsächlich nämlich scheint Adler nach den Bombenanschlägen der Roten Zora zurückgesteckt zu haben. Es gab Wiedereinstellungen und hohe Abfindungszahlungen. Nur noch zwei koreanische Frauen kämpfen um ihre Wiedereinstellung. Die Presseerklärung der Tübinger Gruppe zu den Zora-Anschlägen, in der sie sich, Zitat, auf schärfste distanzieren von den Gewaltaktionen der Roten Zora, Zitat Ende, führte zu scharfer Kritik der Bundesversammlung. Terre des Femmes brauche sich als gewaltfreie Organisation nicht demonstrativ hierzu zu äußern. Um Unstimmigkeiten wie diese in Zukunft zu vermeiden, wurde ein fünfköpfiges Gremium installiert, das bundesweit gültige Verlautbarungen künftig mitberät und die einzelnen Gruppen aufeinander abstimmt.
Und nun von unserem bewegten Redakteur, die Welt in Bewegung.
Und zwar geht es um das Demonstrationsgeschehen in Europa. Fangen wir an in Nordrhein-Westfalen. In Lünen demonstrierten 40.000 Bergarbeiter für die Zukunft ihrer Arbeitsplätze, die bedroht ist. In der Hauptstadt des alten Kolonialreichs Großbritannien, in London, demonstrierten über 50.000 Menschen gegen die Südafrika-Politik der britischen Regierung und gegen das Apartheidsregime. Und in Madrid fanden sich 20.000 Menschen ein. Sie demonstrierten gegen die NATO und die US-Militärstützpunkte im eigenen Land und die in Europa stationierten Atomwaffen. Und nochmal zurück in die Provinz, nach Bayern. Dort demonstrierten nach unterschiedlichen Angaben zwischen 1.500 und 2.500 Menschen in der Münchner Innenstadt gegen den Maßnahmekatalog der bayerischen Staatsregierung zur Bekämpfung der Immunschwäche AIDS. Am Ende dieser Veranstaltung wurden 15.000 Unterschriften einer Massenpetition an den Bayerischen Landtag übergeben.
Wir bleiben im Bayerischen Freistaat. Die chilenische Zeitschrift Analysis hat ein geplantes Rüstungsgeschäft aufgedeckt mit Messerschmitt Bölko Blom und dem chilenischen Staat. Quelle dafür ist ein abgefangener Brief eines seinerzeit in Wien weilenden Agenten der DINA des chilenischen Nachrichtendienstes. Liptai, dieser Agent, ehemals eine Führungsperson von Patria Libertad, der faschistischen Terrororganisation, und dann enger Vertrauter des DINA-Chefs Manuel Contreras und schließlich Öffentlichkeitsbeauftragter für die Agentur Obre, schrieb in diesem Brief Folgendes: Angesichts unserer Realität und unserer Perspektiven sowie der geltenden früheren Übereinkünfte, so jedenfalls verstehe ich es, wäre es meines Erachtens opportun, einen neutralen Vermittler aufzubauen, über den die Koordinierung, Finanzierung und der Warenverkehr laufen können, ohne einen offiziellen Charakter zu bekommen. Die Deutschen wünschen den neutralen Vermittler aus allgemeinen Interessen, deswegen müssen die von MBB völlig rausgehalten werden, zumal die Entscheidungen auf viel höherer Ebene getroffen werden. Auf demselben Grund ist es lebensnotwendig zu handeln, ohne sich bemerkbar zu machen. Weiter heißt es dort, der Regierungswechsel in der Bundesrepublik, der Brief ist einige Monate vor Beginn der Regierungswende datiert, bedeutet die Möglichkeit, viele Initiativen zu begleiten und zu entfalten mit dem technischen Rückhalt aus München, eine Unterstützung, die jetzt offenkundig ist, die sich im kommenden Jahr aber in viel sichererem und umfangreicherem Rahmen abspielen würde. Zum Abschied schreibt Liptai, ich verbleibe in Erwartung Ihres persönlichen Kontaktes. Herzliche Grüße. Jede Seite des Briefes ist ganz links mit der Anmerkung Bitte vernichten gekennzeichnet. Obwohl der Brief für sich spricht, seien noch einige Anmerkungen gemacht. Die Schwierigkeiten westlicher Rüstungskonzerne, Kriegsmaterial an Diktaturen wie Chile zu liefern, sind hinlänglich bekannt. Dennoch gelangten Hubschrauber des Typs BO-105 auf Umwegen von MBB in die Hände der chilenischen Carabineros. 30 Exemplare dieser fliegenden Melone werden zurzeit von der chilenischen Luftwaffe zusammengebaut. Eine Schlüsselrolle bei diesen Transaktionen spielt offensichtlich der MBB-Repräsentant Uwe Becker. Was die politische Zusammenarbeit bei der Ausbildung der Berater betraf, so liefen die Gelder hier über die CSU-nahe Hans-Seidel-Stiftung in Person eines gewissen Georg Siebert. Ein erheblicher Teil dieser Summe floss wiederum in das nationale Gremiensekretariat, eine Art gelber Gewerkschaftsdachverband, dessen enge Verbindungen zu Contreras bekannt sind. Ein dritter Punkt ist die Identität des mysteriösen Monsieur Orlando. Hier handelt es sich wahrscheinlich um den Oberst im Ruhestand Orlando Chaquero Bravo, ein ehemaliger Christdemokrat und Freund Contreras, der nach dem Putsch der DINA beitrag und als erster Computergeräte in Japan organisierte. Soweit die oben genannten neutralen Vermittlern. Das Geschäft lief anscheinend perfekt, nur unbemerkt blieb es nun doch nicht. Eine interessante Frage stellt sich zum Schluss: Was verlangt Franz Josef Strauß als Gegenleistung? So, und nun zum Abschluss noch ein Veranstaltungshinweis hier aus Freiburg. Und zwar am Donnerstag, den 29.10.1987, wird um 20 Uhr im Vortragsraum der Volkshochschule Gabriel Sanchuesa sprechen, ein Vertreter der chilenischen Umweltorganisation CODEF. Der Titel der Veranstaltung: Ökologieprojekte in der Dritten Welt, Beispiel CODEF Chile. Veranstaltet wird dies von der Aktion Dritte Welt hier in Freiburg.
Und jetzt zum Abschluss unserer langen Kurznachrichten, internationale Öffentlichkeit. Kurzmeldungen, die gestern zufällig ein Redakteur von Radio Dreieckland im deutschsprachigen Dienst von Radio Moskau auf Kurzwelle aufgeschnappt hat.
Meldungen, die natürlich heute in der BRD-Presse auch nirgends auftauchen. Radio Moskau zum Ersten. Zur Abrüstungswoche der UNO rollte eine Friedenswelle rund um die Welt. Unter dem Motto »Eine Welt ohne Atomwaffen« war die Aktion in Hiroshima und Nagasaki am Samstag gestartet worden und klang dort am Sonntag wieder aus. Vor allem in der Sowjetunion fanden durch alle Zeitzonen Aktionen um die Mittagszeit statt. In Amerika, Skandinavien und in West-Berlin gab es dazu verschiedene Friedensaktionen. Außer aus Städten in Schleswig-Holstein konnte Radio Moskau zu diesem Thema nichts aus der Bundesrepublik Deutschland melden. Dafür meldete Radio Moskau gestern, dass sich ein Treffen bundesdeutscher Volkszählungsinitiativen, wenn ich mich richtig erinnere, in Köln, sich mit dem Überwachungsstaat beschäftigte. Unter anderem wurde mitgeteilt, dass ab 1. Januar 1988 der Reisepass jetzt auch in maschinenlesbare und angeblich fälschungssichere Form gebracht werden soll. Ähnliche Aktionen wie zur Einführung des maschinenlesbaren Personalausweises werden laut Radio Moskau in der BRD geplant. Wer dem neuen Reisepass erstmal entgehen möchte, solle vor dem 01.01.88 seinen alten Reisepass verlängern lassen. So der Tipp aus Moskau. Und zu guter Letzt aus dem roten Kurzwellenäther. Wir sind die Kraft, die die Welt verändert. Über 4000 deutsche Kommunisten und Kommunistinnen feierten in der Düsseldorfer Stadthalle am Samstagabend den 70. Jahrestag des Roten Oktober.